SRF 3.
Fast ein Krott im Hals, aber es ist ja so. Nachtwacht, 3 Minuten ab Mitternacht ist es und unser Thema heute ist ganzes eigenartiges vielleicht für euch. Also, ich habe mir so überlegt, ja, wie ist das echt, wenn man jetzt irgendwie so daheim sitzt und einen ruhigen Moment hat und über sich nachdenkt und denkt, wer wäre ich eigentlich ohne die andere Person, die Person oder der Mensch, der einem ganz wichtig ist oder wo man durch dick und dünn durchs Leben geht, was wäre denn echt? Weil man sagt ja, nur wir zwei, wir sind stark zusammen oder nur der Betrieb läuft so gut, weil wir das zusammen machen oder zusammen haben wir das Schwere durchgestanden. Eben, jetzt die Frage an euch. Wer bin ich ohne dich? Ich glaube, die Vorstellung oder die Frage, die habt ihr euch sicher auch schon mal gestellt. Und auf Antworten freue ich mich jetzt. Das Telefonnummer 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Unsere Gratis-Telefonnummer. Jetzt bin ich gespannt, was Marianne uns zu erzählen hat. Das ist Barbara. Hallo Marianne.
Hallo Barbara.
Ja, hast du dir so Vorstellungen gemacht? Wer wäre ich ohne irgendetwas Spezielles?
Ja, also im Moment bin ich das effektiv überlegen, weil ich bin reingekommen. Mein Partner und ich, wir haben es getrennt, nach 6 Jahren Zusammenbeziehung. Und ja, ich habe mich das viel gefragt, wer ohne ihn während dieser ganzen Zeit.
Hast du dich das dort schon gefragt? Wer wäre ich das?
Ja, wir haben relativ schwere Zeiten durchgemacht. Ich war mal krank, ziemlich schwer. Das war natürlich schon eine relativ prägende Zeit gewesen. Und während dieser Zeit habe ich mich schon gefragt, wer wäre ich? Oder was wäre ich? Oder wie ging ich weiter ohne ihn?
Also er war da, dein Freund, genau. Zur selben Zeit, wo du auch krank warst. Also das war eine ganz wichtige Zeit gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon einen Rückhalt gebraucht. Ja. Jemanden, dem ich vertrauen kann, dem ich darauf bauen kann, dem ich darauf zählen kann, dass er da ist. Genau.
Mhm. Und wie wichtig ist jetzt die Beziehung? Oder was hat die Beziehung ausgemacht?
Das frage ich mich heute, wo sie zu Ende ist, im Fall ob.
Und auf was für Antworten bist du denn schon gekommen in dieser Zeit?
Dass Krankheit oder allgemein eigentlich schwere Schicksalsschläge ziemlich belastend sein können für eine Beziehung. Mhm. Also in unserem Fall, dass es irgendwie, glaube schon fast wie in einer Art Krankheit-Pflegerverhältnis hat, sich verwandelt und weniger zu einem wir sind ein Paar.
Ja. Ja.
Und jeder hat sich irgendwie so quasi seine Rolle geschickt und das Beste daraus gemacht, aber fürs Miteinander, ich glaube, fast zu wenig zusammengeschaut. Mhm.
Das Verhältnis kranke Pfleger, wie würdest du es jetzt aus der heutigen Sicht beschreiben? Also du bist krank geworden, hast du gesagt, schwer krank. Ja. Und er ist dann einfach immer da gewesen. Und dann wird das Ganze so langsam von einer Liebesbeziehung zu irgendetwas anderem.
Es fühlt sich fast ein bisschen so an.
Ja.
Auf einem Weg, ja.
Ja.
Und es kommt irgendwie schleichend.
Mhm.
Das Ganze. Also irgendwie, du kannst die. Es ist für alle eine neue Situation, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich kann mir jetzt nur vorstellen, als Partner, der das miterlebt, da gehst du nicht einfach weg. Da findest du doch, das ist doch meine Partnerin und da bleibe ich doch und ich stand zu ihr.
Ja, ja. Und du hättest dann zwischendurch manchmal so wie den Wunsch gehabt, hey, lass mich allein. Gang doch, ich würde vielleicht gehen. Oder das haltet man doch nicht aus.
Ja, es war auch mehr das gewesen.
Man haltet es nicht
dass
aus.
Dass ich irgendwie manchmal schon das Gefühl hatte, dass ich ihm fast ein bisschen zu viel zumuten.
Mhm. Und gleich hast du dir dann eben die Frage gestellt, was wär denn mit dir gsi in der Zeit, wo du krank gsi bist, wenn er nicht da gsi wäre, wenn er nicht geschaut hätte?
Ja, also es ist natürlich auf einem Weg, will man den Partner schützen und dieser ganzen Situation nicht aussetzen. Und andererseits denkt man sich manchmal schon so, ja, was ist jetzt, wenn es plötzlich doch geht? Mhm. Es ist irgendwie eine gewisse Angst einfach irgendwie da. Mhm.
Was wäre gewesen? Komm, wir tun jetzt das gerade noch weiter. Es ist jetzt so, aber ja, was wäre dort im Moment gewesen, wo du krank gewesen bist, wenn er nicht mehr da gewesen wäre? Wenn das der Gedanke oder die Frage ja, an den Gedanken einfach mal fortsetzt.
Ich glaube, so ziemlich banal. Ich glaube, es wäre eine Welt für mich zusammengebrochen. Mhm. So im Stil von der einzigen Mensch, den ich das Gefühl habe, der noch für mich da ist, ist jetzt auch gegangen.
Mhm. Auch?
Ja.
Sind dann noch andere gegangen?
Ah, ja, ja.
Okay. Also ja. Dort, wo du krank gewesen bist?
Ja. Ja, aber das ist irgendwie, glaube ich, das ist normal. Es haben sehr viele Leute natürlich Probleme mit so Situationen umzugehen. Das ist nicht für alle gemacht.
Jetzt bist du ja so eingestiegen ins Gespräch. Ich bin jetzt eigentlich ganz mit drin. Was ist denn passiert, dass ihr euch jetzt getrennt habt?
Ja, ich würde glaube sagen, dass sich das Ganze eigentlich schon zu fest auseinandergelebt hat. Mhm. Bis zuletzt.
Was hat sich denn verändert in der Beziehung?
Dass irgendwie das Gefühl irgendwie nicht mehr so da war. Irgendwie, ja schon, fast die Liebe. Irgendwie. Das Pfleger-Ding, irgendwie, dass das auch einfach nicht mehr weg ist gegangen. Mhm. So fühlt es sich irgendwie manchmal an. Und dass man sich auch probiert, in andere Sachen reinzuflüchten. Ich glaube, es gibt Paare, die kaufen einen Hund, es gibt andere, die bekommen ein Kind und haben dann andere Sachen, die sie reinflüchten können. Bei unserem Fall war es halt eine Wohnung.
Also, sie haben dann zusammen eine Wohnung genommen oder gekauft?
Ja, gekauft.
Ja.
Also, er. Aber halt schon alles bauen, aussuchen. Ja.
Wer hat sich denn jetzt von wem getrennt?
Er von mir.
Und dann ist eben die Frage gekommen, ja, wer bin ich jetzt ohne ihn?
Das ist es so, ja.
Wer bist du ohne ihn? Was fehlt?
Das ist eine gute Frage. Ich frage mich, ich stelle mir genau die Frage, seit sie so von dir gehört. Irgendwie fühle ich mich heimatlos. Irgendwie in meiner alten Wohnung nicht mehr ganz so wohl. Irgendwie die neue hat es ja in dem Sinne noch gar nie wirklich gegeben. Irgendwie heimatlos.
Mhm. Und heimatlos fühlt sich wie an? Verloren? Irgendwo?
Ja, man hat irgendwie keinen Rückzug. Man hat irgendwie auch keinen Rückzugsort mehr, irgendwie, wo man sich zurückziehen kann und irgendwie auch tanken kann. Energie, ja, man fühlt sich irgendwie nie mehr richtig zu Hause. Irgendwie.
Mhm. Also. Hast du einen Versuch noch, um die Beziehung zu kämpfen? Oder ist es dann einfach auch so gewesen für dich, doch es stimmt auch, dass man sich jetzt trennt?
Also ich probiere es. Ich probiere es nach wie vor, aber es sieht eher schlecht aus.
Jetzt, wenn man ja Sachen verliert, oder? Du hast ja gesagt, ich fühle mich heimatlos, es ist ein Verlust da. Mhm. Den Mensch, den gibt es nicht mehr. Wie machst du das jetzt konkret? Also, das Fehlen, kann man das Fehlen oder den Verlust oder das Füllen wieder, kann man das bei sich selber suchen? Kannst du das bei dir finden?
Also daheim bin ich jetzt ganz Frau und zwar neue Möbel umstellen, alles irgendwie, um ein bisschen Veränderung irgendwie reinzubringen, dass ich mich auch wieder wohlfühlen kann in meinen eigenen vier Wänden. Mhm. Das ist das, was ich im Moment am Machen bin.
Also eine Identität suchen, deine Identität in Räumen suchen.
Ja, genau. Ja. Um mich irgendwie auch so neu auszudrücken oder mich neu so zu definieren.
Wie lange dauert denn echt so ein Prozess, um sich selber wiederfinden und selber auf eigenen Beinen wieder zu stehen? Oder eben von dem Bild, das ja da ist bei dir und wo die Beziehung geprägt hat, kranke Pfleger, von denen Abschied zu nehmen?
Ich denke, das dauert auch recht lang. Ja. Also, die Zeiten, wo du irgendwie schlecht fühlst oder die einsam fühlst, die nicht geliebt fühlst, ich denke, die werden gegen kleiner, aber die werden mich auch schon einen Moment begleiten. Also ich meine, das Ganze ist jetzt erst 2 Wochen her.
Ah, oh ja, das ist noch nicht lang. Ja, das ist sehr, sehr frisch.
Genau.
Da musst du wahnsinnig viel irgendwie organisieren und so. Also da ist ja noch irgendwie ganz viel da, oder? Wo man auch muss funktionieren, organisieren und erst nachher kommt ja wahrscheinlich dann das grosse Loch.
Ja, ich denke, das ist eben auch immer wieder ein bisschen das, wo eben so ein Auf und Ab ist. Das merke ich sehr gut, ja. Also die Zeiten, wo ich durchaus sehr gut kann funktionieren kann. Aber es fehlt einfach auch an Energie. Also man kann einfach nicht nur mehr geben.
Ja.
Irgendwann fordert der Körper da einfach ein.
Genau. Also, ich wünsche dir auf diesem Weg alles Gute.
Danke.
Und eine gute Nacht. Merci fürs Telefon. Ciao. Ciao, Marion. Tschüss. So, unsere Telefonnummer ist 0800 00 22 20 und das Thema, das ist, wie geht man damit um, wenn der Mensch, der einem wichtig ist, einfach nicht mehr da ist. Sei das jetzt, weil man sich das so vorstellt, also es muss ja nicht passiert sein oder eben es kann auch passiert sein, es kann eine Realität sein. Was mich heute auch noch würde interessieren, ich sage das einfach also quasi als Input an euch und vielleicht sitzt ja jemand daheim und hat genau die Situation, nämlich Zwillingsgeschwister. Wie ist das oder wer bin ich, wenn jetzt mein Zwillingsbruder oder meine Zwillingsschwester nicht mehr wäre? Das ist nochmal die Nummer 0800 00 22 20. Und jetzt ist Sandra am Telefon, das ist Barbara. Sorry, ja. Sandra.
Ja, hallo, Marian. Barbara. Entschuldigung.
Mach gar nichts. Was willst du erzählen zu diesem Thema?
Ja, ich habe seit 18 Jahren Morbus Crohn. Und habe vor etwas mehr als 2 Jahren sehr schwere Zeit gehabt. Ich hatte Schmerzen gehabt, von morgen bis am Abend. Und habe eigentlich gar nicht mehr gewusst, wie das eigentlich so weitergehen, weil ich nicht ernst bin geworden von den Ärzten und allen. Und habe per Zufall, das ist wirklich, muss sagen, mein Glück, bin ich im Notfall gewesen, in der Linde.
Und, das ist in Bern, ne?
Zbiel.
Zbiel. Ja. Nur wie du so tönst. Also in der Linde Zbiel.
Ja, klar. Genau. Und dann hatte ich eine Ärztin, die mich zu dieser Ärztin, zu dieser Spezialistin eigentlich gebracht hat. Weil die Ärztin hat noch nicht behandelt in der Linde. Die ist eigentlich mal zu Besuch gekommen, um zu schauen, was sie in der Praxis dort eröffnen wollte. Und hat mich nachher eigentlich während dem Besuch angeschaut und hat eigentlich mich nachher wieder so ein bisschen lebenswert gemacht, muss ich sagen.
Also es ist eine Verbindung zwischen dir und dieser Ärztin?
Extrem, ja, weil ich die erste Patientin war, die sie eigentlich hatte, bevor sie überhaupt Praxis hat aufgemacht. Ich hatte die im Ende September 2011 kennengelernt. Und sie hat die Praxis erst im November aufgemacht, hat mich aber schon vorhin behandelt eigentlich. Ja. Und das Schöne ist einfach, wenn man uns sieht, wir lachen zusammen, sogar die Assistentin, die sie hat. Es ist fast wie ein familiäres Verhältnis geworden. Sie hat selber auch schon gesagt, letztes Jahr im Dezember, als ich wieder einen schweren Schub hatte, dass ich eigentlich praktisch zu der Familie gehöre.
Ist das von Anfang an so gewesen, also dass du zur Tür hineingekommen bist? Und denkt hast doch, das gibt es ja manchmal, oder? Ob man jetzt in Therapie oder zur Ärztin, zum Arzt geht, mal das kommt gut. Ist das auch so gewesen, so das Gefühl?
In dem Moment noch nicht, nein. Weil ich einfach schon vorher von den Ärzten irgendwie gehört habe, ja, das ist halt Krankheit, mit dem muss ich leben.
Ja. Du musst noch schnell sagen, was es genau für eine Krankheit ist.
Morbus Crohn, das ist eine Darmkrankheit. Ja. Die tut sich so äußern, dass man Koliken hat, also ziemlich extreme Schmerzen. Mhm. Man hat Durchfall, mhm. und zwar also Durchfall in dem Sinn wie Wasser. Mhm. Und geht im Tag bis zu 10, 15 Mal aufs WC. Man mhm. ist also schon ein bisschen eingeschränkt in seinem ja. Tagesablauf, den man so hat, auch vom Arbeiten her.
Also es tut dich, die Krankheit hat dich extrem eingeschränkt, es ist schmerzhaft. Und die Ärztin, die du dort getroffen hast, das ist so quasi die, wenn es die nicht gegeben hätte, wo wäre ich jetzt? Oder wer wäre ich
denn? Genau so
also
ist
das
es.
Ist so die Frage, oder?
Genau so ist es, weil ich weiß nicht, wenn ich die nicht gefunden hätte, ja. weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Weil die Schmerzen, die sind so unertragbar gewesen. Ich bin am Morgen aufgestanden mit Schmerzen und ich bin am Abend mit Schmerzen ins Bett. Mhm. Also ich habe zum Teil einfach Schmerzmittel gebraucht den ganzen Tag. Und ja, es ist mir auch das Moralische gegangen. Ich war in diesem Jahr ziemlich unerträglich gewesen. Mhm. Mein damaliger Freund, ja, der hat das so gut wie möglich akzeptiert. Wir sind jetzt mittlerweile auch nicht mehr zusammen, also seit ein paar Tagen, weil ich einfach gefunden habe, ich muss mich selber wiederfinden. Mhm. Weil ich vor anderthalb Wochen wieder einen Schub hatte, wieder den gleichen Schwerschub im Dezember. Und ich einfach gefunden habe, jetzt brauche ich Abstand. Und
was heisst das, wenn man sagt, ich muss mich selber wiederfinden? Was für Arbeit steckt da dahinter, um sich wieder zu finden?
Ja, es ist noch schwierig zu sagen, sich irgendwie sich nur auf sich selber einlassen. Einfach irgendwie die Kraft. Und ich bin ja eigentlich auch noch ein Mensch, der sehr vielen anderen Leuten hilft. Mhm. Und ich stelle mich immer ein bisschen in den Hintergrund.
Ja.
Und durch das habe ich einfach jetzt ein bisschen wieder lernen müssen, durch das, dass ich jetzt den Schuh wieder hatte, vor anderthalb Wochen, dass jetzt einfach mal ich wieder im Mittelpunkt stehen muss und ich mich einfach wieder so muss finden, dass ich mit meiner Krankheit in meinen, ja, nicht im Reinen, aber irgendwie, dass ich wieder den Punkt finde, wo ich auf längere Phase wieder besser zu Weg bin.
Und dort ist deine Ärztin deine Stütze?
Extrem, weil sie kennt jegliche Probleme, jegliche Situationen, die ich hatte und die mir schwer auf dem Magen liegen, kennt sie eigentlich. Weil wir haben Gespräche zuerst einfach von der Untersuchung her, mhm. und aber dann geht es ins Private.
Ah ja.
Ja.
Also eben, ich wollte gerade sagen, sonst ist ja das Patientin, Arzt, Ärztin, das ist ja eine einseitige Beziehung, oder? Also klar, der Arzt, der setzt sich ein, aber hat 10 Minuten später oder wenn es gut geht, 20 Minuten später schon wieder jemand anders in der Praxis.
Also
für
sagen,
dich ist es aber jemand Wichtiges, oder? Oder für
genau.
mich wäre das etwas. Die Beziehung am Anfang, die war dann wie gewesen?
Also am Anfang war ich sehr verhalten gewesen. Mhm. Ich habe eigentlich meine Sache, die sie wollte wissen, habe ich ihr gesagt. Aber was sie eigentlich näher genau diesen Punkt hat gefunden, weil, warum, dass ich Schmerzen habe, weil mein Blut hat man es nicht mehr festgestellt. Das Blut war immer normal gewesen. Obwohl bei mir immer das Blut eigentlich angezeigt hat, hat sie es dann auf einen anderen Weg gefunden.
Ja.
Und dort hat sie mir dann können sagen, jetzt sei es ihr vollkommen klar, warum, dass ich Schmerzen
mhm.
habe.
Mhm.
Und dort durch ja, ist schon mal so ein bisschen das Nähe gekommen an sie her, weil ich endlich gemerkt habe, das ist eine Person, die nimmt mich ernst. Also so nach dem zweiten, dritten ja. Mal, als ich sie gesehen habe, habe ich eigentlich das Vertrauen bekommen.
Mhm.
Weil alles, was ich ihr gesagt habe, Situationen oder nur die Schmerzen, wie sie sind, hat sie eigentlich nachher darauf reagiert.
Mhm.
Also sie hat mich in dem Sinn wirklich ernst genommen und hat wirklich gesucht und gesucht,
mhm.
bis man wirklich gefunden hat, was es ist. Und seit dem ersten Mal, als wir uns gesehen haben, nach etwa 3 Monaten, haben wir eine Therapie anfangen, wo wir also das Leben wirklich wieder
verändert und schön, also schöner gemacht hat. Du hast
genau.
gesagt, es ist aber eben aus der wie sagt man dem, aus der Patientenbeziehung, ja, Patientin-Ärztin-Beziehung, ist jetzt auch eine private Verbindung entstanden.
Eigentlich schon, weil ja. ich habe jetzt auch heute wieder einen Termin gehabt bei ihr und wir haben so wirklich auch ein bisschen von ihrem Leben ein bisschen geredet, so mhm. von ihrer Familie und was sie so für Andenken hat von ihrer Familie. Und das hat mich so schön gefunden, weil es ist nicht eine Art Patient-Beziehung, sondern wirklich so, am Anfang ist es vielleicht so, wenn man reinkommt ins Sprechzimmer.
Ja.
Aber sie nimmt sich so Zeit, dass wir heute 3-4 Stunden zusammen diskutiert.
Mhm.
Und es wird wirklich gut auch. Und wenn man irgendwie wieder rausgeht und man das Gefühl hat, es ist jetzt nicht nur ein Arztbesuch gewesen, sondern man hat auch mal über Angst können reden, weil ich habe irgendwie manchmal so ein bisschen das Gefühl, es dreht sich alles nur um meine Krankheit.
Sondern dass da wie noch etwas anderes drin kommt. Und wenn man noch schnell am Schluss die Frage stellt, wer bin ich ohne sie, dann würdest du was jetzt sagen?
Also die Frage stelle ich mir vielmals. Ich weiss es nicht, ob ich heute noch leben würde. Ich weiss es nicht. Weil die Gedanken, die hatte ich. Und ich glaube, durch sie habe ich das Leben wieder Angst dürfen schätzen.
Auch. Ja.
Irgendwie... Ja, die Schmerzen sind auch nicht mehr so heftig und ich kann es auch anders geniessen zu leben. Ich bin auch viel, wir gehen mit einem Lachen durchs Leben, was ich vorher nicht mehr hatte. Und das hat mir so gut getan, weil ich auch von anderen Leuten, wenn ich irgendwie neu in einen Laden reinkomme und ins Lachen drauf habe, bekomme ich das Lachen zurück.
Mhm.
Und das tut gut. Mhm. Also, das ist eigentlich die Lebensqualität, die wirklich vor mehr als 2 Jahren nicht mehr so ist, eigentlich wieder da ist.
Das ist wunderbar. Dann machen wir jetzt gerade einen Punkt und jetzt wünsche ich dir einfach, dass es weiter so geht und dass die Beziehung, die ihr habt, zusammen auch weiter besteht.
Merci vielmals.
Alles Gute.
Ich wünsche dir auch und
ciao.
Eine gute Nacht.
Ja, danke. Tschüss. Ciao, Sandra. Ciao. Tschüss. Ja, wie wär's ohne Mutter zum Beispiel, die bedingungslos zu einem hebt? Auch etwas interessant. Dann nochmal die Nummer 0800 00 22 20. Und am Telefon ist jetzt Marlies, das ist Barbara.
Ja, hallo, das ist Marlies.
Marlies, was hast denn du erlebt? Oder was würdest du sagen, wie wäre das Leben ohne wer? Ohne wer?
Also das,
wer wäre das?
Das soll eine Hommage sein an meine Mami.
Ah, ja.
Sie ist schon verstorben, aber... ohne sie wäre ich gar nicht mehr da.
Was hat sie gemacht, dass du noch da bist?
Sie war eine Pädagogin gewesen, im Sinn von natürlicher Intelligenz.
Mhm.
Also sie hat ganz natürlich Herzblut gehabt. Ich kann es gar nicht ausdrücken. Es war so schön gewesen, wie sie hat können, Menschen fühlen und in sie fühlen und pädagogisch, ohne Ausbildung, ohne Hochschulstudium, ohne viel Theater, hat sie können in Menschen hineinfühlen und wunderbar wirken.
Mhm.
Es wäre nie in einer Zeitung gekommen, es wäre nie ein Oscar verliehen worden für sie.
Aber du würdest ihnen ihren einen verliehen, wenn du könntest.
Ich würde ihr alle Ehre geben.
Aber du hast gesagt, du wärst nicht da, wenn sie es nicht gäbe.
Ja, ich hätte mich umgebracht.
Und wieso denn das?
Ja, ich hatte es sehr schwierig gehabt, weil die Umstände um mich herum sehr schwierig waren als Kind. Also ich bin von außen sehr abgelehnt worden, weil ich einfach in damaliger Zeit anders gewesen bin.
Jetzt musst du das ein bisschen erklären. Was war das für eine Zeit gewesen und wieso bist du anders gewesen?
Also das war eine Zeit gewesen. Ich bin in den 60er Jahren groß geworden und ich hatte eine Fähigkeit gehabt, Leute zu spüren.
Also wie die Mutter?
Ja, oder auch andere. Ich habe verborgene Sachen können spüren.
Also was hat das geheißen? Ein Beispiel?
Leute haben sich so korrekt verhalten, aber etwas anders unterschwellig, etwas anders ausgestrahlt.
Mhm.
Und das habe ich können, irgendwie habe ich das können erfüllen.
Kannst du es nicht ein bisschen noch konkreter machen, dass ich es mir weh vorstellen kann? Mm. Also du warst ein Mädchen und du hast irgendwie andere beobachtet, andere gesehen, mit anderen geredet und hast
also dann
was?
Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass jemand irgendwie etwas hat, was er eigentlich würde sagen, aber er hat es nicht so gesagt, mhm. weil es nicht so in das reingepasst hat, mhm. wo man gerade mhm. hätte sollen.
Und du hast dann das aus denen rausgeholt, dass sie das sagen? Oder
ja,
wie bist du zur Erkenntnis gekommen, dass die anders reden, als dass sie fühlen?
Als Kind konnte ich das doch gar nicht auseinanderhalten. Ich habe es doch einfach benannt.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, dass oberflächlich ist ein Lächeln gekommen, aber unterschwellig, du kreibst du. Mhm. Oder? Mhm. Also ich hätte das nicht sollen aussprechen, mhm. aber das habe ich doch damals noch gar nicht gewusst.
Und das hat dich dann zu einer Aussenseiterin gemacht und das Aussenseitertum, das hast du dann nicht können, die Heime bei deiner Mutter erzählen?
Doch, eben genau das.
Ja.
Bei meiner Mutter habe ich immer Schutz gehabt. Mhm. Sie hat mich immer verstanden. Ich meine, sie war auch in diesem Kontext. Mhm. Sie hat auch gesehen, dass das schwierig wird. Mhm. Aber sie hat immer zu mir gestanden. Mich hat man sogar von ärztlicher Seite zum Sonderling gestempelt. Mich hat man medikamentös abstempeln, mhm. wie man heute macht mit diesen ganzen ADHS-Kindern. Die sind alle irgendwie nicht ganz betrost. Sie hat sich entschieden, nein, mein Kind kommt kein Medikament über.
Aber das ist ja heutzutage nicht mehr so, dass man jetzt das Gefühl hat, ADHS-Kinder sind nicht ganz betrost. Also da gibt es einfach gute Behandlungen.
Ja, aber es ist immer noch so, dass man denen gerne Medikamente gibt, damit sie ins System passen.
Ja.
Und meine Mutter hat zu einem Zeitpunkt, wo das noch gar nicht thematisiert war, gesagt, nein, mein Kind wird nicht mit Medikamenten.
Was hat denn für dich das geheissen, nicht ins System hineinzupassen? Also nicht in die Norm hineinzupassen? Also ausser dass du am Anfang gesagt hast, ich bin ausgrenzt worden. Aber für dich selber, ich meine, das ist ja noch schwierig, wenn man immer ein bisschen die Aussenseiterin ist im Leben.
Zu spontan, zu offen, zu ehrlich.
Nein, aber was es für dich gemacht hat, das nimmt mich...
Für mich?
Ja, was das heisst, oder? Wenn man nicht in die Norm hineinpasst, wie du das jetzt vorher gesagt hast.
Das ist ein Grund für die Hommage an meine Mami.
Ja.
Ohne sie, ich sage es nochmal, wäre ich gar nicht mehr am Leben.
Mhm.
Weil die ganze Außenwelt mir gespiegelt hat, du bist falsch.
Ja. Jetzt ist ja das Mami dann irgendwann, hast du ja gesagt, ist nicht mehr da. Was hat denn das bedeutet, wo der Schutz nicht mehr da war?
Bis zu dem Zeitpunkt hat sie mich so stark gemacht, dass ich das konnte, akzeptieren
konnte. Mhm.
Also ich kann mit dem umgehen, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Ich habe meine ganz persönlichen Überzeugungen, wo ich jetzt niemandem sage, du musst die auch haben. Aber das ist so eine Stärke, die wir miteinander geteilt haben.
Mhm.
Da kommen natürlich auch noch andere Faktoren dazu, aber sie ist Grundlage dazu.
Ja.
Und ich würde auch noch sagen, das muss nicht immer eine Mutter sein. Ich möchte mich da der Vorrednerin anschliessen. Es kann auch eine Ärztin sein, es kann ein Psychologe sein, es kann ein Freund sein. Wer auch immer bei mir ist, es Mutter gewesen.
Mhm,
Sie hat die Grundlage gelegt.
Ja.
Und auch zu den ganzen vielen anderen Kinderthemen, die aufkommen, wo manchmal ganz schlimme Sachen passieren, die mich sehr bedauern. Bei mir ist jetzt einmal das andere. Eine Mutter, die eine Grundlage gelegt hat, wo dermaßen nachhaltig ist.
Dass du auch heute noch so, also sie hat dich stark gemacht und so mit deiner Andersartigkeit irgendwo in dieser Welt bestens funktionierst.
Ja, bestens funktioniert.
Nicht überall anstossig.
Aber sie hat eine Grundlage gelegt, die so nachhaltig ist, dass ich so weit funktionieren kann, wie ich muss, aber so weit auch frei sein lässt, wie ich möchte.
Marlies, danke vielmals für das, was du da erzählt hast und dir auch eine gute Nacht.
Gerne geschehen. Danke vielmals und
bitte.
Dir auch eine gute
Merci.
Nacht.
Ciao, Ciao Marlies. Barbara. Tschüss. Anita ist jetzt am Telefon. Wir warten gerade noch schnell, weil es ist mir jetzt gerade noch etwas in den Sinn gekommen. Ich habe ja das Blatt mitgenommen, und zwar Nadja. Ich muss Brüllen anregen, weil ich ja gar nicht mehr so gut kann lesen kann, so kleine Schriften. Nadja, die ist 21 und die hat via Mail an Nachtwache.srf Folgendes geschrieben. Ich muss noch sagen, sie ist eben schon im Bett, darum kann sie jetzt nicht da erzählen. Sie lädt am Morgen den Podcast runter und ich nehme an, sie freut sich sehr, wenn wir da ein paar Ziele von ihr vorlesen. Ich habe mich in letzter Zeit öfters gefragt, wer bin ich? Was macht mich aus? Was kann ich? Was ist mir wichtig? Und da kam immer und immer wieder die innere Frage auf, was wäre ich wohl ohne die Zeit, welche ich in Indien verbracht habe? Ich war vor etwas mehr als einem Jahr für 3 Monate in Indien. Ich war alleine in Indien, fühlte mich aber nie einsam oder alleine. Klar hatte ich mal Heimweh, aber nie lange und nie so, wie ich es von früher als Kind kenne. Ich fühlte mich extrem wohl in Indien. Ich kann fast sagen, in der Erinnerung wurde es mein zweites Zuhause und momentan habe ich das Gefühl, ich werde auch noch mehr dorthin reisen, Klammern, trotz allem, was man im Moment hört und liest. In Indien habe ich das erste Mal im Leben bemerkt, dass ich auch für mich alleine glücklich sein kann, ohne mein Glück von einer anderen Person abhängig zu machen. Ich war so frei und lernte so viel über mich und mein Verhalten. Ich fand heraus, was mir gut tut, beispielsweise Yoga, Tagebuch schreiben und auch, dass ich jemand bin, welcher auch seine Zeit für sich alleine braucht. Ruhe also. Und auch wenn ich dies im stressigen Studentenalltag immer wieder in Vergessenheit, ich es nicht immer umsetzen kann, hat es mich geprägt und ich weiß viel mehr, wer ich bin und vor allem auch, was ich denn in Zukunft gerne möchte. Ich habe gelernt zu leben und das Leben zu genießen. Also, was wäre ich wohl ohne meine gesammelten Erfahrungen aus Indien? Das ist Nadja. Und jetzt nimmt mich Wunder, was Anita zu erzählen hat. Das ist Barbara. Anita, hoi.
Ja, hallo Barbara, Anita.
Anita, was hast du zu erzählen zu dem Thema? Wer bin ich oder wäre ich ohne den anderen?
Ja, das bezieht sich jetzt gerade ein bisschen auf die Geschichte von der Nadja auch und auch zum vorherigen Gespräch.
Ja.
Ich habe eine schwierige Situation seit 4 Jahren. Mein Mann ist jetzt im Pflegeheim. Und ich bin jetzt neu gezügelt in eine Wohnung. Wir haben ein Haus gehabt. Und für mich hat die ganze Situation ausgemacht, dass mich das immer wie mehr stärkt, also in der Persönlichkeit.
Jawohl. Jetzt, Riesig, du bist 44.
Ja.
Dein Mann ist im Pflegeheim. Wieso ist er im Pflegeheim und wie alt ist er dann?
Er ist 20 Jahre älter, also wir haben einen riesen Altersunterschied.
Ja.
Und er hat vor 4 Jahren eine Krebserkrankung gehabt, hat eine starke, sehr aggressive Chemotherapie bekommen. Ein Jahr später nachher noch eine Herzklappenoperation. Und nachher ist es immer wie mehr zurückgegangen. Dann sind sie dehydriert und ich hatte da nicht mehr alles so ein bisschen im Griff gehabt, weil ich auch gearbeitet habe. Mhm. Und dann ist er, nach einer Zeit ist er dann ins Pflegeheim gekommen, nach Spitalaufenthalt, eben aus Dehydrierung. Weil es einfach irgendwie nicht mehr geklappt hat mit dem Essen und.
Ist das ein schrecklicher Moment gewesen für dich, dass er plötzlich nicht mehr da ist? Also, dass er plötzlich im Pflegeheim ist und du ihn dann dort angehst besuchen und er nicht mehr quasi 24 Stunden rum ist?
Ja, so am Anfang muss ich sagen, also so meine Psyche da in den Spitälern und so, das ist noch gegangen. Aber nachher, so, es nimmt ja nachher ab, oder? Es ist plötzlich niemand mehr um, es ist leer. Gut, ich kann gut umgehen mit der Einsamkeit, das ist kein Problem, mir wird es nie langweilig. Aber irgendetwas hat dann eben gefehlt. Und das merke ich jetzt, wenn ich mich jemanden heimnehmen kann, also jetzt in die neue Wohnung, wie die Verbundenheit eigentlich noch da ist.
Mhm.
Also das ist etwas sehr Schönes und klar, es ist etwas Tragisches an dieser Geschichte, aber ich für mich muss jetzt sagen, es stärkt mich irgendwo immer zu tun. Also,
kannst du das ein bisschen erläutern, was das heisst, stärken?
Also ich werde jetzt da nicht gross auf den Altersunterschied eingehen, weil viele Leute haben ja das Gefühl, ja, das ist irgendwie ein Komplex oder irgendwie etwas noch im Gang. Aber wir sind so eigentlich im tiefsten sind wir so eng verbunden. Er hat eigentlich trotz dem Altersunterschied hat er gleiche Sachen erlebt wie ich auch.
Mhm.
Und das hat uns irgendwie verbunden.
Mhm.
Und das merke ich auch heute, oder? Wenn ich irgendwie, wenn ich ihn zu Besuch habe oder so und dann plötzlich am nächsten Tag, ja, merci noch vielmal für die gute Gastwirtschaft und die Bewirtung. Und das ist alles so, es ist so herzlich, oder? Wie das überkommt. Und da merke ich natürlich, das für mich stärkt es einfach irgendwie. Also, also nicht, dass ich ein niedriges Selbstvertrauen hätte oder so, aber ich muss einfach nachher sagen, irgendetwas gibt mir der Mensch auch mit, trotz allem.
Mm-hmm, mm-hmm. Trotz der Schwere, die da ist.
Genau.
Wie hat sich denn die Beziehung verändert? Also, du hast eben gesagt, es war eine Beziehung, also ja, damals, wo er noch gesund war. Und ihr sehr viel voneinander können profitieren, lernen, oder? Also,
mhm.
Du hast das Gleiche erlebt, wie er vielleicht früher schon mal erlebt hat. Also, es ist, es hat eine Auseinandersetzung stattgefunden zwischendurch.
Mhm.
Und wie hat sich's nachher verändert?
Es ist einfach, in dem Sinn hat sich's verändert. Man hat sich ein bisschen entfernt. Also, ich hatte dann nachher auch eine schwierige Zeit für mich allein. Ich habe gedacht, ja gut, jetzt muss ich mich trennen, jetzt muss ich irgendwie, ich muss etwas anderes machen, ich muss mich ändern, ich muss irgendwie mein Leben leben.
Was heisst denn trennen? Also warum ist das gekommen, trennen?
Es ist einfach, oder es hat eben noch viele andere Faktoren gehabt mit Depression und mit dem ganzen Wirrwarr um den Mensch herum und
ja.
es hat noch tausend Aspekte
ja.
gehabt und dann habe ich einfach mal das Gefühl gehabt, ja, aber jetzt lange es, weil gut, wir sind jetzt 16 Jahre geheiratet und das ist eigentlich, wir sind viel auf der Reise gewesen, es hat sich irgendwie so wie entfremdet.
Mhm.
Also ich
mhm.
habe dann nachher irgendwie das Gefühl gehabt, was ist jetzt mit dem Mensch los? Irgendwie ist der nicht mehr wie vorher und jetzt muss ich gehen. Und dann nachher, bevor das eben passiert ist, bevor ich das eigentlich machen wollte, ist eben plötzlich der Tumor gekommen. Oder?
Mhm.
Also das ist dann ein Knall auf Fall. Ist das irgendwie, ich habe ihn dann noch ins Spital gebracht und dann ist es Nierenversagen und so
gewesen.
Und nachher habe ich wieder gedacht, ja nein, es ist nicht wie Opfer bringen eigentlich. Ich kann ja nicht heiraten, ja, zum Ja und Amen sagen, aber ich bin gleich da.
Mhm. Also dort war dann ganz klar, dass du gefunden hast, wir haben eine Zeit zusammen, die war gut und jetzt schaue ich aber auch, dass wir irgendwie zusammen, noch, also dass ich nicht einfach davonlaufe jetzt vor dieser Krankheit, sondern dass ich jetzt auch zu ihm schaue.
Ja, das ist nachher einfach mit der Zeit ist das nachher gekommen. Ich habe einfach gefunden, ich kann jetzt den Mensch, also er kann ja nichts dafür, dass er eigentlich ist krank geworden. Ich kann jetzt den nicht einfach irgendwie im Schicksal überlassen.
Mhm.
Mhm. Ob ich jetzt geheiratet bin oder nicht, aber durch die Verbundenheit, oder? Das ist, weil ich merke das immer wieder, dass das immer wieder kommt und dass es sehr stark ist, auch wenn jetzt die angehende Demenz langsam kommt.
Mhm.
Aber das ist immer noch da. Und dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, gut, wenn ich mich ein bisschen absondern kann, ich habe ja mein Leben gleich. Also ich habe jetzt da eben neu gezügelt und bin eigentlich ganz wohl. Also es ist alles tipptopp.
Also was fühlst du dich denn jetzt? Also irgendwo so als jemand, der halb Single, halb nicht Single ist?
Das ist noch eine schwierige Frage, ja.
Also, weil du sagst ja das immer wieder, der Rückzug, und jetzt muss ich irgendwie zu mir schauen, ich habe eine neue Wohnung, aber es ist schön, wenn ich ihn heimnehmen kann, und dann ist das Vertraute auch wieder da. Aber gleich ist ja irgendwie alles anders.
Es ist alles anders. Es ist vielleicht ein bisschen eine Zwiespältigkeit bei mir. Ich tue mich vielleicht jetzt nicht auf etwas Neues auslagern oder dass ich irgendwie etwas Neues suche, neue Beziehung oder so, das finde ich jetzt ist bei mir noch nicht so relevant oder ich brauche das nicht im Moment, weil ich lebe jetzt den Moment eigentlich so, mhm. Ich habe meine Freiheit in dem Sinn, ja, Anführungszeichen, Schlusszeichen. Und, aber gleich habe ich dann gleich noch einfach mal die Chance, mit ihm ein bisschen zu sein und mal ein bisschen zu spüren, wie er das empfindet, oder?
Wie, was, wenn du das, den Gedanken ja weiterdrehst, oder? Und wir sind ja bei dem Thema, wer bin ich ohne den anderen? Also, den hast du sicher schon mal durchgespielt. Was heisst das, wenn dein Mann irgendwann stirbt?
Mhm.
Wer bist du denn?
Also, ich würde sagen, ich habe durch die Zeit auch sehr viel gelernt, mhm. auch über mich.
Mhm.
Also eben Altersunterschied hin oder her, das hat eigentlich mit dem nicht viel zu tun. Aber ich konnte auch sehr viel aufschaffen von mir noch und das hat etwas Wahnsinniges ausgemacht bei mir. Also das hat eine wahnsinnige Stärke gebracht,
ja.
wo ich eigentlich mitnehmen kann, wo einem auch wirklich stärkt, um die Trauer dann nachher vielleicht später mal besser zu erleben, oder? Also,
genau.
Ich meine, klar, es ist nichts ist unendlich und so, aber...
Ist dann immer erst so in dem Moment, wo ein Verlust auf einem zukommt, dass man dann darüber nachdenkt, hey, wer bin ich eigentlich? Was mache ich denn vielleicht einmal, wenn dann die andere Person nicht mehr da ist? Wie sieht auch mein Leben aus? Dass man sich erst dann die Frage stellt, oder ist es bei dir schon vorher auch so, dass du gefunden hast, innerhalb dieser Beziehung, wer wäre ich ohne ihn?
Nein, also ich habe mir die Frage nie gestellt. Ich denke, es ist vielleicht bei vielen Leuten so, dass man eben zu spät anfängt mit dem. Man sollte gleich ein bisschen, ohne jetzt den Egoismus irgendwie vorzustellen, sollte man gleich immer ein bisschen an sich denken, aber dann auch einen guten Pfad finden für die Zweisamkeit. Mhm. Oder? Dass man
also die Eigenständigkeit auch können behalten können,
ja.
Innerhalb von einer Beziehung.
Ja, das finde ich noch wichtig und ich habe jetzt das eigentlich durch die Beziehung, durch die langen Jahre, habe ich das eigentlich sehr gut empfunden, aber es braucht wahrscheinlich auch die ausgewählten Typen dazu, die das eben verstehen oder die das können spüren, oder? Das ist noch lange nicht bei allen so.
Ja. Und wenn man jetzt die Frage nicht spezifisch jetzt auf deinen Mann, deinen Partner anwendet, sondern ganz allgemein auf die Menschen, die dir vertraut sind, dann was würdest du da für eine Antwort geben? Wenn jetzt, ich finde es ja wichtig, dass man auf verschiedensten Bereichen Menschen um einen herum hat, wo man vertrauen kann, wo man irgendwie etwas Gemeinsames auf die Beine stellt. Wenn das würde wegfallen, was wäre denn? Oder wie wichtig sind dir so Leute, so Menschen?
Ja, das ist auch noch so eine schwierige Sache, weil man muss ja auch zuerst die ein, zwei Leute finden für das.
Ja, genau.
Viele hat es ja auch, die einfach spielen, wo das vielleicht, ich weiß auch nicht, vielleicht sehen sie das mal in 100 Jahren, vielleicht sehen sie es in 2 Jahren, wie das eigentlich funktioniert. Aber wir sollten eigentlich durchs Leben gehen, wirklich einfach wie den nächsten Tag so erleben, wie es eben der letzte wäre. Also es geht eigentlich um das, oder?
Ja.
Und das ist eigentlich das Wichtige.
Mhm. Das habe ich mir nie so vorgestellt. Ich glaube, ich stehe nie so auf, dass ich denke, es könnte der letzte sein. Ich weiss es nicht, aber vielleicht müsste man das.
Ja, gut, das ist vielleicht auch individuell.
Oder? Ja, es ist sicher. Und weil du sicher auch mit dem Tod konfrontiert bist, ganz nah, oder mit einer schweren Krankheit von deinem Mann.
Ja, klar, gut. Ja, ich habe natürlich x Sachen erlebt. Also, das ist praktisch alle 2 Jahre ist irgendeine nähere Person von mir eigentlich gestorben. Und ich habe da, also ich sage jetzt mal so frech, ich habe vielleicht ein bisschen Erfahrung, aber es ist auch eine schwierige Zeit, oder?
Ja. Also dann danke ich dir auch fürs Gespräch und alles Gute, Anita.
Ja, merci vielmals und schönen Abend.
Gleichfalls, ciao.
Danke,
tschüss.
Ciao, merci, tschüss.
Und jetzt ein Mann, der Carlos, das ist Barbara. Salut, Carlos.
Hoi Barbara.
Sind vor allem,
ich bin, dass ich mal durchkomme, ja.
Sind vor allem Frauen, die jetzt angerufen haben? Findest du es ein Frauenthema? Oder,
Überhaupt nicht.
Eben, gell, überhaupt.
Was wäre ich ohne dich? Mir geht es um etwas ganz, ganz anderes.
Okay, was ist das?
Das sind Drogen.
Mhm.
Und zwar, seit ich 13, ich bin bis, seit ich eigentlich normal denke als junger Mann, habe ich mit dem Zeug zu tun.
Und, mit 13 schon? Mit was hast du denn angefangen?
Mit Zeug, also. Das sind die ersten Flaschen auf dem Waldrand liegen am Boden und Zigarauch. Aber ja. Ja, so hat es angefangen. Ich habe den Lippen durchgemacht. Ich bin ganz, ganz abgestürzt. Ich habe einen Job gehabt, alles. Militärische Flugschuhe gemacht, alles und alles verloren. Ich war auf der Straße und jetzt bin ich mittlerweile 40 und habe mich wieder gefangen. Auf Deutsch gesagt, dass ich eine schöne Wohnung, eine saubere Wohnung. Ich bin selbstständig, aber leider vom Sozialamt abhängig. Mhm. Und darum sage ich, was wäre ich ohne dich? Ich kann mir ein Leben, weil ich das seit 13 mache, nicht mehr vorstellen ohne eine Substanz. Ich habe es versucht, x-mal mit Entzug, mit Therapie etc. etc. Aber ich schaffe es nicht. Und jetzt mit 40, wie gesagt, du fährst dich fest mit dem. Und irgendwann ist... bist du richtig angewiesen auf das und du kannst es nicht mehr vorstellen. Und wenn ich nichts habe, also ich nehme Alkohol, ich habe alles durch. Mhm. Von Partydrogen früher, Kokain, Heroin etc. etc. Momentan habe ich Methadon, ich habe Bikonsum, Heroin, habe Alkohol, Kiffe, jetzt gerade einen Joint vor dir, sorry, Entschuldigung. Etc. etc. Et
aber kannst du mir sagen, also du sagst, es geht einfach nicht, oder? Jetzt gibt es natürlich Kritiker, die würden sagen, ja, aber hey, mit Willen würde das ja schon gehen, oder? Kalte Entzüge und dann nachher würde man dich dann schon irgendwie auf den richtigen Weg bringen. Das ist mal das eine. Das andere ist.
Mein Gott,
das andere ist, was mich interessiert, mit 13. Also, wie bist denn du aufgewachsen und was haben deine Eltern mitbekommen zu selber Zeit?
Also, ich bin aufgewachsen in einer wohlhabenden Familie, muss ich sagen. Also, mein Vater ist selber geflogen. Dem hat es nie gefehlt. Ich habe einen Bruder. Der ist pure Gegenteil von mir. Der hat einen super Job. Nie mit Drogen zu tun gehabt. Und also kann ich denen nicht Schuld geben.
Nein, es geht gar nicht um die Schuld. Es geht gar nicht um eine Schuldfrage, sondern einfach, wie haben die dich wahrgenommen? Was war das für eine Beziehung, die du gehabt hast zu den Eltern?
Ja.
Die haben ja das irgendwie müssen mitbekommen, dass du jetzt da am Abstürzen bist.
Ja, klar. Sie haben angefangen mit 13, 14 ins Kiffen gekommen und dann irgendwann ist das war noch Ende beim Anschluss gewesen. Und dann sind die Eltern zusammengehört und haben dann diskutiert und haben auch nicht weiter gewusst, oder? Und das war der Anfang gewesen. Aber Eltern, was wollen sie machen? Wenn du so ein Typ bist, der das will, irgendwie, es war auch ein Verbot gewesen,
wo dich gereizt hat.
Damals natürlich, oder?
Ja.
Und ich gebe niemandem Schuld. Mein Bruder ist ganz das Gegenteil von mir. Also, ich weiß auch nicht, ich bin halt der Typ dazu. Punkt.
Du hast gesagt, du hättest die Lederzeit durchgemacht. Das ist
und wie?
Grauenhafte. Also, ich bin viel dort als Reporterin auch unterwegs gewesen.
Ja, meine Mama ist dort Kleider verteilen und so. Ich kenne es, ja.
Eben, du kennst das und sie kennt das. Wir haben uns ja dann immer gefragt, wie kann man überhaupt dort so leben, oder?
Du vergisst alles. Ich bin mit damals ist es noch viel verrückter. Entschuldigung, heutzutage ist alles viel versteckter.
Ja, eben, es läuft ja nicht mehr so, genau.
Aber damals bin ich mit blutigen Armen durch die Straße gelaufen. Es ist mir scheißegal.
Ja, es ist
scheißegal.
Ja. Und wir haben uns an den Anblick gewöhnen müssen, korrekt, dass es das gibt, oder?
Korrekt, die Polizei sogar. Oder?
Ja, alle.
Und dann Sixer Jogging, die Polizei macht ihnen zu, und einen Nadelsäck über die Brücke und wieder zurück.
Das merkt man dann gar nicht mehr, wenn man so in einer Sucht ist, dass man umgejagt wird, dass man dort im Dreck liegt.
Nein, das ist scheißegal. Das ist der Ausdruck, das ist der völlig gleich.
Ja, ja.
Du hast auch noch eins im Kopf und du rennst nur noch dem nach 24 Stunden. Und ich bin so weit, dass ich auf der Straße. Also auf dem Gleis dort, das sind die Gleis damals noch. Jetzt hast du nicht mehr, jetzt ist das schöne Badigkeit dort.
Ja, genau.
Und meine Mama ist mich dort auflesen. Und nochmal dreimal klopfen auf Holz. Also ohne meine Mami wäre ich gar nicht mehr da.
Das heisst, also, sie hat dich aufgelesen, hat dann dich wieder mit heimgenommen? Oder was hat sie mit dir?
Mein Vater hat mich in seiner Villa gerührt, aber er war immer am Fliegen. Und wenn er weg war, durfte ich heim. Mhm. Hat sie mich heimgenommen, gewaschen, neue Kleider gegeben und sogar teilweise. Manche sagen, es ist nicht gut. Ich finde, es ist gut gewesen, dass sie mir sogar Geld geben. Für mich.
Ja, also
ich wohne heim bei mir, weil sonst hätte ich es gar nicht ausgehalten daheim.
Ja.
Oder? Nicht ein paar Stunden. Oder?
Und, jetzt, wer hat dir dann den Input gegeben, dass du mal könntest einen Entzug machen?
Das musst du selber.
Und das
musst
hast du gemacht?
Das hat gar keinen Einfluss. Oder kann jeder kommen und sagen, mach. Ja. Wenn du selber nicht willst, dann hat es gar keinen Wert. Ganz ehrlich.
Ja.
Aber mittlerweile, weißt du, eben, du gewöhnst dich so fest dran. Ich lebe mit dem. Und ich kann es nicht mehr vorstellen, ohne es und Leute, die mit dem nie etwas zu tun hätten.
Genau, aber Carlos, ja. was wär denn ohne Drogen? Was würde mit dir passieren ohne Drogen?
Es würde mir brutal etwas fehlen. Mhm. Die Wärme. Wahrscheinlich von dem, was ich mit Substanziellen nehme. Mhm. Und es hat noch Spuren hinterlassen. Ich würde nicht tiefer reingehen. Aber ja, die Freundin habe ich genug. Meine Freundin ist an meinem 30. Geburtstag gestorben. Oi, Leila. Und ja, ich habe genug erlebt, wie gesagt. Aber ja.
Hast du dort können trauern, was sie gestorben ist? Oder ist einem das dann auch egal, wenn man selber in dieser Sucht drin ist?
Aber hallo, ich mache mir jetzt noch einen Vorwurf. Hallo. Meine Mutter sagt mir nicht, ich soll mir keinen Vorwurf machen. Ich war gerade 10-Jährige, ich bin jetzt 40. Aber ich habe ein gutes Gespräch, das war von euch, also vom Wallis.
Mhm.
Und ich habe ihre Mami getroffen und sie hat zum Glück eine gute Einstellung gehabt, aber es ist immer noch darum gegangen, dass ich die Substanzen organisiert habe, wie auch ich es sagen, oder?
Mhm.
Und dann, es war keine Überdosis gewesen. Es war einfach eine Vergiftung im Körper, wo sie in der Nacht ein Nierenversagen ist, glaube ich, wo sie einfach am Morgen einfach, ja, egal, anders Thema, das weiter anders.
Du sagst, es fehlt mir etwas, oder? Also es fehlt auch körperlich dann etwas. Also es würde ja dann zu einem Entzug kommen. Und
ja, das sowieso. Ja, mit dem darf man gar nicht reden, oder? Eben, genau.
Also aber, ist die ganze Methadonabgabe, die man damals irgendwie gewählt hat, oder? Das ist eine gute Sache für dich?
Das ist eine gute Sache für mich, ja klar. Aber ich sage dir eins, ich kenne 90% der Leute, die Methadon nehmen, haben einen Weinkonsum. Es ist einfach, das Methadon ist gut zum Arbeiten. Mhm. Leute, die arbeiten, die Methadon nehmen, das ist tiptop, weil du kannst arbeiten, du darfst sogar bis 30 Milligramm mit und auf dem Auto fahren oder die Autoprüfung machen und so, wenn du konstant bleibst.
Mhm.
Nur, ich kenne praktisch niemanden, der ohne Methadon nur das Methadon nimmt und nie Drogen konsumiert. Mhm. Kenne ich praktisch niemanden. Und ich kenne viele Leute.
Und wie beschaffst du denn jetzt? Ja. Also, du sagst eben, man bleibt immer süchtig und so. Und der Körper braucht das, du brauchst das, die Substanz. Welche Substanzen fügst du dir noch zu? Nimmst du noch?
Yes.
Nebst du Methadon, ja?
Alkohol, Tabletten. Also eben Tabletten, plus Griffen ab und zu eins, plus Heroin für die Wärme und Kokain ab und zu, Kokain ist ein Säure und von dem bin ich ziemlich weg. Und ich rauche, also ich bin Raucher, also fix ist schon lang passiert bei mir. Ich würde sowieso also keine Venen mehr finden. Ja. Ist alles nicht kaputt gegangen. Nein, also es hat alles besser, aber es ist einfach, die Frage ist ja, was mache ich ohne dich? Und eben, wie gesagt, es ist eine Lehre hier, brutale Lehre, ja, und das bringe ich nicht weg. Ich habe Psychiaterin,
alles nichts genützt. Du, danke vielmals, also wir sind gleich am Schluss von der Sendung, danke vielmals und dass wir einfach auch einen Einblick bekommen haben in das Leben. Carlos, alles Gute.
Danke euch,
ja. Merci, ciao. Danke, tschüss, Carlos. Jetzt ist Elisa am Telefon. Ich höre im Hintergrund meine eigene Stimme.
Nein,
ja, super.
Ich habe es gedrückt. Ich habe darauf gewartet.
Los jetzt, wir haben nicht mehr lange die Zeit. Wir wollen es nicht vergüten. Du erzählst, was
ich
du willst.
Ich habe gar nicht viel zu erzählen. Ich bin alleinerziehend, ich habe mein Kind alleine erzogen, jetzt ist sie erwachsen und die musste vor 2 Jahren eine Operation machen. Und da habe ich eine riesen Diskussion mit ihr gehabt, ich habe Angst gehabt und ich weiß noch so wie heute der Satz, wie ich über den Tisch zu ihr gesagt habe, wenn dir jetzt was passiert in der Operation, dann bin ich ganz alleine.
Ja.
Oder? Weil sie ist schon für mich da, wenn ich sie brauche und diese. Ich weiß, das war eine ganz, ganz harte Zeit. Und ich gerade sage, das ist ganz schwierig. Nur der Gedanke, ich bin selbstständig und sie war für mich da, wie ich damals allein wurde. Und aber es war ganz eine harte Zeit, wenn sie in die Operation ging und ich habe Tag, Stunde für Stunde auf die Operation her. Gefürchtet.
Mhm. Was ist denn in dem Moment, also, du kannst ja vielleicht beschreiben, eben alleinerziehend, die Beziehung, die ist recht eng zwischen euch zwei.
Ja, also ich muss jetzt sagen, unsere Beziehung ist eng im Untergrund, also im Urvertrauen.
Ja.
Ich kann dir nicht erklären, die Beziehung ist nicht, ich bin keine Mutter, wo sie besuchen Gott, sie ist zwei Ortschaften weiter oder ich gehe daher und man sagt und telefoniere jeden Tag und dies und jenes. Aber wenn wir uns brauchen, sind wir da.
Ja.
Also auf jeden Fall, also das muss ich also sagen, wir sind unterschwellig, sind wir enger zusammen wie
ja. Aber dort ist das auftaucht, also dort hast du irgendwie wirklich Angst bekommen.
Genau. Dass,
ja, und was wäre dann, also wenn man es jetzt weiterspinnt, den Gedanken, was wäre denn gewesen?
Wenn das passiert wäre.
Ja, wer wärst du denn gewesen ohne sie?
Ja, ich würde sagen, dann wäre ich eben, wie gesagt, ganz alleine und dann hätte ich mich, glaube ich, noch mehr zurückgezogen. Mhm. Ich lebe sehr zurückgezogen und ich bin nicht so eine, wo oft Menschen zu Gott.
Mhm.
Oder? Ich lese sehr viel und so weiter. Ich bin pensioniert, ich habe ein schönes Leben, aber ich genieße jetzt jede Stunde, wenn sie telefoniert und sagt, Mami, komm Schmidt, ich gang da und da her, watch. Dann gehe ich auch, weil ich muss am anderen Tag nicht arbeiten.
Aber es ist doch schon so, das haben wir, glaube ich, heute Abend auch mit jemandem diskutiert, wie wichtig das ist, dass man immer wieder nach außen auch gewisse Beziehungen hat. Die hast du viel weniger.
Die habe ich weniger, ich habe nicht so viel, nein. Ja. Ich habe 50 Jahre gearbeitet und ich bin jetzt ein Jahr lang pensioniert, aber ich versuche jetzt so langsam. Ich habe schon nach außen hin Beziehungen, aber nicht so viel.
Jawohl. Aber zu der Tochter, das ist die engste Beziehung, die du hast.
Ja.
Und das ist auch so eine Vertrauensbeziehung, wie
genau,
du das auch
erzählt
hast.
Genau, das ist genau das, auf jeden Fall. Und das war damals, war das ganz hart.
Ja.
Aber hart, also echt.
Aber es hat gut geendet.
Ja, auf jeden Fall. Ihr also geht es da gut und mir geht es auch gut.
Wunderbar. Damit sind wir am Ende von also, dieser Sendung. Danke vielmals und schlaf gut. Ciao, Elisa.
Okay, ciao,
tschüss. Damit sind wir wirklich am Ende der Sendung. Und das Thema vom nächsten Mal ist «So wohne ich». Und mein Wunsch an euch ist, macht doch ein Bild von eurer Wohnung. Und das erzählt ihr dann viel. Und das Bild, das stellt ihr nachher bei uns ins Facebook und geht dort drauf, nämlich facebook.com/srfnachtwach. Also, «So wohne ich» das nächste Mal. Gute Woche. Tschüss zusammen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.